In Kapitel 12 beginnt der Schreiber uns zu zeigen, wie das aussieht, wenn man Jesus Christus die Treue hält. Es geht darum, dass wir im Glauben unserem Herrn und Retter die Treue halten und nicht von ihm lassen. Wir haben in Kapitel 12, Vers 1 bis 13, Vers 17 verschiedene Aufforderungen und auch Hilfen zu diesem Ende. Die Verse 1 bis 3 in Kapitel 12 bilden die Hauptaufforderung: Lasst uns laufen in dem Wettlauf. Und der Rest des Kapitels und Kapitel 13, 1 bis 17 sind im Grunde eine Verstärkung dieses Aufrufes. Der Schreiber will uns zeigen, wie das aussieht, wenn wir in diesem Wettlauf treu sind und eines Tages ankommen, wo Jesus ist. Nachdem wir einen Abend ausgesetzt haben in der Wortbetrachtung, fahren wir heute Abend fort mit den Versen 5 bis 11. Wir hatten die Verse 1 bis 4 bereits besprochen. Wir wollen heute Abend kommen zu den Versen 5 bis 11, wo der Schreiber vom Wert der Züchtigung spricht. Wiederum will er zeigen, wie wir Gott treu halten können und was dazu gehört. Eigentlich beginnt er in Vers 5 mit einem Indikativ. Das heißt, mit einer informierenden Aussage: Ihr habt vergessen. Aber der Abschnitt ist im Grunde doch eine Aufforderung. Sie ist etwas verschleiert. Er kleidet sie in eine Schriftstelle, in einen Schriftabschnitt. Und dieser Schriftabschnitt enthält die Aufforderung, die er hier weitergeben möchte. So haben wir auch in diesem Teil eigentlich eine Aufforderung, aber dieser Abschnitt enthält auch einige sehr wertvolle Informationen. Er bespricht das Thema Züchtigung. Wie kommt er auf dieses Thema? Es scheint ein wenig unvermittelt zu begegnen. Nun, er hat vom Laufen gesprochen, das heißt, wir sollen uns ganz einsetzen und hinblicken auf Jesus und ihm zueilen, auf das Ziel hin rennen. Dann hat er gesprochen vom Ringen. Wir sind in einem Kampf gegen die Sünde, in uns und auch um uns her. Und das braucht ein Ringen, ein Kämpfen. Das Bild ist hier das vom Ringkampf. Wir haben hier also das zweite Bild eigentlich. Das erste vom Wettlauf. Und jetzt vom Ringkampf. Aber eben, das kostet Energie. Und dabei zeigt der Schreiber uns, dass Gott seinen Anteil an diesen Schwierigkeiten hat. Wir ringen, aber manchmal nicht mit genügendem Ernst. Und dann muss uns Gott dazu bringen, dass wir ringen. Wir sind manchmal sehr lässig und wir lassen uns das Leben gefallen. Und wir segeln gleichsam nur so dahin, wie in sanftem Winde, von sanftem Winde getrieben. Und wir merken nicht, dass das Leben bitter ernst ist, beziehungsweise um die Ecke der Ernst auf uns wartet, wie eben in der Einleitung gesagt. Wir sollen uns nicht täuschen und etwaigen Illusionen hingeben. Wir haben es mit Tod und Leben zu tun. Alles ist auf dem Spiel. Und wir dürfen nicht so tun, als ob wir jetzt schon ein bisschen Paradies hier hätten. In diesen schönen Sommertagen ist man natürlich versucht, das zu denken, wenn nichts anderes uns ins Visier kommt. Auf dem Arbeitsplatz begegnet uns wahrscheinlich ein anderer Wind. Nun, wie das geistlich ist, das ist sehr verschieden. Der Schreiber weist hier auf viererlei hin. Auf ein Vierfaches in Bezug auf die Züchtigung. Er will uns zeigen, dass wenn Gott eingreifen muss, um uns aus der Ruhe zu holen, dass das seinen Sinn hat, seinen Wert. Es besteht hier die Gefahr der Geringschätzung und des Entkommenwollens. Wir möchten dem aus dem Wege gehen. Also viererlei finden wir in den Versen 5 bis 11. Das habe ich jetzt vorweg angegeben. Jetzt wollen wir zusammen sehen, was diese Punkte sind. Das sind vier Punkte, die uns zeigen, wie wertvoll es ist, wenn Gott einmal mit uns zur Peitsche greift. Ja, Gott kann uns manchmal ganz schön verhauen. Und das ist nicht angenehm. Dann strömen nur so die Tränen manchmal. Und es hat seinen Sinn. Und es hat seine Bedeutung. Was sagt der Schreiber dazu? Ich nehme an, er spricht nicht aus dem Leeren. Ich nehme an, er spricht aus der Erfahrung. Wenn wir das voraussetzen dürfen, dann dürfen die Verse von besonderer Bedeutung für uns sein. Hier spricht jemand, der auf jeden Fall von dem her spricht, der alles für uns gelitten hat, im Namen von Jesus Christus. Von ihm her spricht er im Heiligen Geist. Wollen wir also vielleicht doch wegschauen vom Schreiber und auf ihn hinschauen. Als erstes weist der Schreiber hin auf eine vergessene Schriftstelle. Verse 5 und 6, wir lesen sie. Ihr habt ganz vergessen den Aufruf, den er zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, ermüde auch nicht. Das heißt, lass es dir nicht zu viel werden. Wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht. Und, das ist noch nicht genug, passen wir gut auf. Gut aufpassen. Er geißelt. Geißelt jeden Sohn, den er zu sich nimmt. Das sind paradoxe Worte, wenn nicht geradezu für unsere Ohren widersprüchige. Aber wir wollen im Glauben hinhören. Er hat also auf diese Schriftstelle hingewiesen. Was will er mit dieser Schriftstelle sagen? Erstens, die Schriftstelle besagt, Gottes Züchtigung ist wertvoll. Das ist das Erste. Ihr habt ganz vergessen den Aufruf, den er zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Lass es dir nicht zu viel werden. Sie ist also nicht gering, wie wir denken könnten. Der Schreiber sagt, sie ist wertvoll. Sie hat seinen Wert. Es hat seinen Sinn, würden wir vielleicht sagen, wenn Gott anfängt, uns in Schwierigkeiten hineinzubringen. Wir denken, das ist nicht am Platz. Wir fragen schnell, warum? Mit anderen Worten, wir sehen keinen Sinn darin. Bitte, Gott, eine Begründung. Das Wort warum will doch eine Begründung haben. Eigentlich ist es manchmal schon von vornherein eine unechte Frage. Warum will manchmal heißen, es sollte gar nicht sein. Warum ist nur eine Entschuldigung als Frage. Wir wissen schon, dass es keinen Sinn hat. Und so tun wir die ganze Sache ab mit einem Warum. Aber es gibt Christen, die fragen wirklich, und sie sind nicht von vornherein ablehnend. Aber sie können nicht verstehen, und es ist eine echte Frage für sie, warum? Da müssen wir wissen, dass nicht alle unsere Fragen diesseits des Himmels beantwortet werden. Manchmal zeigt uns Gott den Sinn, manchmal nicht. Was uns genügen soll, ist die Tatsache, und Gott sagt immer die Wahrheit und ihm sollen wir nun vertrauen. Es ist die Tatsache, dass es alles einen Sinn hat. Vielleicht hat jemand schon von uns das kleine Beispiel von Corrie ten Boom erlebt, als sie noch unter uns lebte. Sie hatte ja die Art, oder sie hatte dieses Beispiel von diesem schönen Tuch, das sie immer wieder zeigt in ihren Vorträgen. Das ist ein schönes blaues Tuch, tiefblau, wunderschöne Farbe. Aber inmitten ist so ein wildes Durcheinander von Fäden. Und was soll das alles? Schöner, dunkler Hintergrund, aber nur diese rauen Fäden, die durcheinander, ein Wirrwarr geradezu. Und sie sagt, so sieht das Leben aus. Und sie kann aus der Erfahrung sprechen. Sie war ja im KZ, Dankeschön, Konzentrationslager. Und dann spricht sie eine Weile darüber, aber sie sagt, das hat alles seinen Sinn. Gott, der von oben her das alles dirigiert, der sieht etwas anderes auf diesem Tuch. Und dann dreht sie das Tuch um und zeigt uns die schönste Krone auf diesem blauen, fast dunkelblauen Hintergrund. Ein imponierendes Bild, eine Krone. Und die sollen wir eines Tages bekommen. Gott ist dabei, in unserem Leben etwas zu gestalten. Eigentlich ist es das Bild von Jesus Christus. Und Gott hat es vor Augen. Nun zieht er die Fäden des Lebens und führt unser Leben so, sagt Paulus in Römer 8, Vers 28, dass alles, jeder Faden, jeder Teil, jedes Mosaiksteinchen seinen Platz hat. Alles ist vernünftig, vernunftgemäß und dient zum Besten. Alles, jedes Stückchen. Dieses dient dem besten Zweck, nämlich damit wir Gott ähnlich werden, durch Jesus Christus. Das sollen wir glauben, auch wenn wir das nicht verstehen, wie das sein könnte. Jesus sagt auch zu Petrus, das kannst du jetzt nicht verstehen, was ich jetzt mache. Aber hernach wirst du es verstehen können. Es kommt eine Zeit, und die wollen wir mit Freuden entgegenschauen. Ihr wollen wir entgegenschauen. Es kommt die Zeit, da werden wir wirklich verstehen. Und das wird ein herrlicher Tag sein. Die Züchtigung ist da, und sie ist in jedem Leben da. Aber sie hat ihren Sinn, sie hat ihren Wert. Das sollen wir als Anfang, als Erstes festhalten. Zweitens. Der Schreiber weist auf ein Zweites hin. Die Schriftstelle besagt oder sagt uns, wie es zur Geringschätzung kommen kann. Wie kann es dazu kommen, dass wir die Züchtigung, die Schwierigkeiten, die Gott in unser Leben hineinführt, wie kann es dazu kommen, dass wir sie nicht für wertvoll achten, dass wir sie für sinnlos erachten, dass wir dauernd fragen, warum, und eigentlich dem Kreuz aus dem Wege gehen möchten? Wie kommt das? Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, und jetzt kommt die Antwort. Ermüde auch nicht. Als ob hier die Antwort läge. Geringschätzen, ermüde nicht. Ermüde auch nicht, lass es dir nicht zu viel werden, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Wir werden manchmal müde, aber wir sollen stark werden. Wenn wir es uns zu viel werden lassen, Dankeschön. Wenn wir es uns zu viel werden lassen, dann können wir den Wert nicht verstehen. Wir sagen, es ist zu viel. Überlegen wir einmal, was wir da sagen. Das ist zu viel. Mit anderen Worten, das, was jetzt noch obendrein kommt, sollte nicht da sein. Wir schätzen es gering. Wir sagen, es hat keinen Platz in meinem Leben. Wir haben nicht mehr Energie. Wir sagen, jetzt reicht es mir auch. Jetzt ist es mir bis zum Hals. Es kann noch mehr kommen. Jakob sagt, die Wogen schlagen mir über den Kopf zusammen. Ja, dann ist man am Betrinken. Genau. Niemand sage, Gott würde uns nie Lasten auferlegen, die wir nicht tragen könnten. Das tut Gott dauernd. Das ist seine Art, gerade das zu tun. Paulus hat es erlebt und er gibt uns auch den Grund dafür, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen möchten. Deshalb. Jeder von uns zeigt sich von der besten Seite. Jeder von uns ist bemüht, Gründe zu geben, warum er recht hat und warum er gut ist und warum er gerecht ist. Ich tue das und Sie sind genauso wie ich. Deshalb weiß ich, dass ihr das auch tut. Jeder von uns ist vom gleichen Stoff gebastelt. Jeder von uns möchte eine weiße Weste haben, wenigstens auf der Außenseite. Dass es wenigstens so aussieht, als wenn alles in Ordnung wäre. Jeder von uns möchte es gut haben. Jeder von uns möchte sich selbst also achten. Und jeder von uns verlässt sich auf sich selbst. So wie ich bin, so ist es richtig. Es komme mir niemand mit der Korrektur. Man wehrt sich dagegen. Und dann muss Gott kommen und zeigen, dass wir nicht sind, was wir wähnen. Dass wir viel größer uns, dass wir weniger sind, als was wir von uns selbst halten. Das ist unsere Not von Geburt an, dass wir zu viel von uns halten und dass wir nicht richtig von uns halten. Jeder von uns hier heute Abend hat ein falsches Bild von sich selbst. Und dieses Bild muss Gott korrigieren. Und er will sein Bild in diesen Rahmen hineinlegen. Er möchte sein Bildnis in unserem Leben verwirklichen. Wir sind unschön und wir meinen, wir wären schön. Wir ermüden dann, wenn diese Korrektur kommt und wir sagen, es sollte nicht so sein. Und dann schätzen wir gering, was Gott in unserem Leben tut. Ja, wir schieben das Gott vielleicht nicht direkt in die Schuhe oder halten ihm das vor, aber indirekterweise schon. Eigentlich, so sagt man, geben wir Gott jedes Mal die Schuld, wenn wir sagen, es sei schlechtes Wetter. Ja? Wenn wir murren, geben wir Gott indirekt die Schuld. Vielleicht nicht immer, aber allzu oft. Das ist eine Geringschätzung der Schwierigkeit. Schwierigkeiten haben ihren Platz in unserem Leben. Ich will nicht fatalistisch werden. Wir sollten nicht das Märtyrertum suchen. Nicht so. Wir sollten nicht in die Gefahr hineinlaufen. Wir sollten nicht Unfälle geradezu bauen. Wir sollten nicht geradezu krank werden wollen. Wir sollten nicht geradezu Schwierigkeiten suchen. Nein, wir sollten den Frieden suchen. Wir sollten die Gesundheit suchen. Wir sollten vorsichtig leben. Aber dann, wenn wir unser Teil getan haben und für uns gesorgt haben und für die Lieben, und dann es schwierig wird, dann dürfen wir wissen, der Herr ist am Ruder und er führt auch in dieser Situation, auch wenn die Sonne nicht scheint. Das Dritte. Der Bibelvers, den er hier zitiert, liefert auch eine Begründung. Nicht nur eine direkte Aussage, mein Sohn, achte nicht gering, ermüde auch nicht, sondern er begründet das. Vers 6. Denn, wen der Herr liebt, den weist er zurecht und er geißelt jeden Sohn, den er zu sich nimmt. Die Begründung, der Sinn, Gott liebt uns. Das beantwortet nicht alle Fragen, das weiß ich. Aber wenn man einmal davon überzeugt ist, dass Gott uns wirklich liebt, dann sind wir wirklich in die Mitte unseres Wesens getroffen. Dort hat Gott die Mitte getroffen. Das ist, was jeder von uns möchte. Das sagt die Bibel. Die Liebe ist das Eigentliche in der Beziehung. Dazu sandte Gott seinen Sohn, damit wir wieder lieben könnten. Ihn und den Nächsten. Und wenn wir den Nächsten lieben sollten, Gott lieben sollten, dann ist das es, was der Nächste und was Gott braucht. Er möchte geliebt werden. Auch Gott im Himmel möchte geliebt werden. Und die Menschen um uns her möchten geliebt werden. Und wir selbst sind die Menschen, die um andere herum sind. Jeder von uns möchte geliebt werden. Und wenn wir wissen, dass wenn Schwierigkeiten kommen, dass dann Gott seine Liebe zeigt, dann ist das schon eine große Hilfe. Jetzt kommt noch ein weiteres. Gott zeigt uns seine Liebe, oder er bringt das auf andere Weise zum Ausdruck. Es heißt im zweiten Teil, er geißelt jeden Sohn, den er zu sich nimmt. Wir sind eben Sünder. Und wenn Gott uns zu sich gezogen hat und zu sich genommen hat, dann muss er uns bestrafen, dann muss er uns Schwierigkeiten in den Weg legen. Das ist eine Form, nicht die einzige. Gott spricht zwei Sprachen. Er spricht die Sprache der Güte. Aber die Liebe spricht zwei Sprachen, auch die Sprache des Ernstes. Und weil Gott das Volk Israel so sehr liebt, deshalb hat Israel durch die Jahrhunderte immer so viel auch leiden müssen, weil es sein Sohn ist, völkisch gesehen. Und so sollen auch wir damit rechnen, die wir seine Söhne und Töchter geworden sind, dass wir diese Korrektur brauchen. Was heißt das? Warum ist das ein Zeichen der Liebe? Wir sind an uns selbst gebunden, wie ich schon eben gesagt habe. Wir verlassen uns zu sehr auf uns selbst. Wir lieben uns selbst zu sehr. Und zweitens, wir sind zu sehr an diese erste Schöpfung gebunden. Nun waren wir auch für diese erste Schöpfung geschaffen. Aber da ist doch die Sünde gekommen. Und jetzt darf es nicht mehr so sein, aber wir wollen es immer noch so haben. Nun tun wir das, was Eva tat. Wir lieben die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Und da muss uns Gott entwöhnen. Er muss es uns schwer machen, in dieser Welt zu leben. Da heißt es am Ende vom Leben Abrahams, er war des Lebens satt. Der eine wird des Lebens früher satt als der andere. Wir müssen so weit kommen, dass es uns wirklich eine Begrüßung, dass es uns wirklich als Vorteil erscheint, beim Herrn zu sein, lieber als hier. Die meisten von uns möchten hier bleiben. Ja? Aber wenn Gott einmal die Dornen ins Nest hineintut, ja, dann möchten wir schon Flügge werden, nicht wahr? Und das tun die Vögel. Sie bringen das Unangenehme ins Nest, sodass die Kleinen raus wollen. Und dann müssen sie auf die Nestkante. Schubs, und schon sind sie in der Luft. Und bald sind sie Flügge. Der Herr macht uns das Nest, in das wir uns so schön eingerichtet haben, schmerzhaft. Eben dachten wir, jetzt wäre es so schön. Ja? Und schon kommen die Dornen und die Schwierigkeiten. Gott hat die Art, immer wieder die Dornen uns ins Nest hineinzulegen. Wollen wir damit rechnen? Damit wir uns nicht zu stark an diese Welt binden und lernen, jene Welt mehr zu lieben, denn diese. Das ist Liebe. Das ist der Sinn der Züchtigung. Uns Jesus lieber werden zu lassen als alles andere und seine Welt. Das vierte. Die Schriftstelle ist ein Aufruf an die wiedergeborenen Leser. Auch dieses erfahren wir in diesen zwei Versen. Die Schriftstelle stammt aus dem Alten Testament. Aber der Schreiber sagt, sie ist denen gegeben, die jetzt diese Stelle lesen. Und wir dürfen das auf uns übertragen. Denn wenn die alttestamentliche Stelle für die Leser des Hebräerbriefes war, für die ersten Leser, dann darf sich das wohl auch fortsetzen, denn der Hebräerbrief ist ja auf uns gekommen und ist für uns auch geschrieben, sodass diese alttestamentliche Schriftstelle auch für uns ist. Das ist sehr interessant. Ihr habt ganz vergessen den Aufruf, den er zu euch spricht. Zu euch. Aber der Vers war nicht an die Hebräer gerichtet. Er war im Alten Testament an andere Leute gerichtet. Und jetzt sagt der Schreiber, der Vers ist an euch gerichtet. Wieso kommt er dazu, so etwas zu sagen? Es ist sehr interessant, die Schriftauffassung des Hebräerschreibers einmal zu studieren. Das wäre eine gute Hausaufgabe für einen Sonntagnachmittag oder wann immer man sich diese Zeit nehmen könnte. Vielleicht auch stehlen oder kaufen. Aber es ist ein wertvolles Studium. Man lese den Hebräerbrief durch und achte nur auf die Stellen, die einem zeigen, wie der Schreiber über die Bibel denkt. Alttestamentliche Worte. Immer wieder merken wir, dass es für ihn ein aktuelles Wort Gottes ist. Es ist ein Wort, das jetzt spricht. Und es ist ein Wort, das der Heilige Geist spricht. Er kann zitieren und sagen, der Heilige Geist sagt dieses. Und hier sagt er, sagt es uns. Er kann den Lesern sagen, mit dieser alttestamentlichen Schriftstelle spricht Gott zu euch. Jetzt brauchen wir gar nicht zu beten, dass der Herr dadurch zu uns sprechen möchte. Das Gebet ist erhört. Ja. Genauso wie wenn wir um den Heiligen Geist beten, das brauchen wir nicht. Ja. Ich weiß, was man meint, wenn man das tut. Das sollten wir auch verstehen. Aber im Grunde brauchen wir um vieles nicht mehr zu beten. Ja. Wir haben es schon. Es gibt viel zu viele Christen, die beten, Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Und die ganze Zeit ist Gott schon am Sprechen. Vielleicht sollten wir beten, Herr, tu mir die Ohren auf, damit ich höre, was du schon am Sagen bist. Der Schreiber informiert uns, er sagt, diese Schriftstelle im Alten Testament, die spricht zu euch. Hört ihr? Merkt ihr was? Sind die Augen auf? Wenn nicht, dann dürfen wir mit dem Psalmisten beten. Herr, tu mir die Augen auf und ich werde die Wunder sehen an deinem Gesetz. Die Bibel spricht zu uns. Und wir brauchen nicht mehr zu beten, dass sie zu uns sprechen sollte. Wir sollten beten, dass uns die Augen und die Ohren aufgehen und damit wir wirklich von ganzem Herzen annehmen, was Gott am Sprechen ist. Die Schriftstelle ist ein Wort an uns, an solche, die den Hebräerbrief lesen. Und das sollten wir bedenken. Aber es ist für eine bestimmte Gruppe von Lesern. Er sagt, zu euch als zu Söhnen. In diesem Fall, in Söhnen im neutestamentlichen Sinne, nicht im alttestamentlichen Sinne. Neutestamentlich sind wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren, als wir ihn bekamen und als wir in Jesus Christus hineingetauft wurden und in den Heiligen Geist gleichsam. Dann wurden gleich, zu gleicher Zeit. Dann wurden wir neu geboren. Was heißt das? Wir bekamen neues Leben durch den Einzug des Lebens. Das Leben ist eine Person oder zwei, wenn wir wollen. Der Sohn und der Heilige Geist. Christus ist mein Leben, sagt Paulus. Und Paulus sagt zu den Römern in Römer 8, Vers 10, der Heilige Geist ist Leben. Vielleicht wollen Sie gleich an dieser Stelle Ihre Übersetzung kontrollieren. Römer 8, Vers 10. Wenn Sie etwas anderes haben, korrigieren Sie bitte. Die Übersetzer waren nur Menschen. Und wir sind auch nur Menschen, aber wir haben auch den Heiligen Geist. Und wir dürfen diesen Gelehrten über die Schulter gucken. Wir dürfen ihnen auf die Finger gucken und kontrollieren, ob sie es richtig gemacht haben. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel, wenn ich eine Übersetzung korrigiere. Es gibt Übersetzungsschlachter. Der Geist aber ist Leben. L, großes L. Sehr richtig. Tod mit kleinem T. Gut. T-O-T. Richtig. Hat jemand was anderes? Ist dies eine Schlachtergemeinde?
Ja.
Ja. Durch den Einfluss von Karl Hermann? Wie bitte? Gleich?
Das. So ist der Leib tot und der Sünde willen, der Geist aber ist Leben und der Gerechtigkeit willen.
Ist das eine alte, nicht revidierte?
Ja.
Aha. Ich dachte, es waren seine Übersetzungen, die würden sagen, der Geist macht lebendig. Oder so etwas ähnlich. Oder wie. Dann ist es gut. Dann haben Sie es richtig. Ja. Leben mit großem L, das Wort Tod vorher muss klein geschrieben sein. Wir haben hier nicht eine Parallelität. Tod ist ein Adjektiv, Leben ist ein Hauptwort. Ja? Und so muss es sein. Der Leib ist tot wegen der Sünde, das heißt dem Tode geweiht. Ja? Der Tod wuchert noch im Leib und so gilt er als tot. Wir leben noch in diesem Leib. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir sterben werden. In diesem Sinne ist er tot, dem Tode geweiht, er ist noch nicht wiedergeboren. Aber der Geist ist schon Leben, nicht mein Geist, der Geist Gottes. Mein Geist ist lebendig. Aber er ist lebendig, das heißt wiedergeboren, weil der Geist Gottes in mir ist. Und weil Jesus Christus in mir ist. Anfang von Vers 10. Wenn nun Christus in euch ist, ja, er ist das Leben. Galater 2, Vers 20. Ich lebe aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist dieses Leben. Also, wir sind wiedergeboren und für solche ist dieser Vers. Für die Nicht-Wiedergeborenen gibt es auch Züchtigung, damit sie zu Christus finden. Gott kann auch bei ihnen eine ernste Sprache führen, damit sie empfänglich werden für das Wort Gottes. Aber die Züchtigung hat dort einen wenig anderen Platz als bei uns. Weil dort gilt es, die Menschen zu Christus zu bringen oder zu treiben, je nachdem. Gott zieht uns mit Seilen der Liebe zu sich oder er treibt uns mit der Peitsche. Paulus musste ganz schön getrieben werden, bis er von seinem hohen Ross in zweifachem Sinne geholt wurde. Aber dann hat er Jesus angenommen. Manche reagieren auf Liebe, manche auf Ernst. Denen muss die Hölle heiß gemacht werden, aber dann kommen sie. Wenn man wenigstens bei Jesus landet, aber wenn wir dort gelandet sind, dann sind wir angenommen, dann hat er uns zu sich genommen. Dann liebt er uns schon. Aber dann stäubt er uns immer noch, weil wir entwöhnt werden müssen. Wir lieben ihn noch nicht, so wie wir es tun sollten. Er liebt uns und deswegen, um unsere Liebe zu entwickeln, deshalb muss er die ernste Sprache führen. Und das Letzte, diese Schriftstelle war eine vergessene Schriftstelle. Und es bedrückt mich etwas, wenn ich lesen muss, ihr habt ganz vergessen. Ganz vergessen. So weit war es gekommen. Und das hatte seine Folgen gehabt. Hier liegt eine Erklärung für die Trägheit, von der in Kapitel 6 die Rede ist. Sie waren müde geworden. Noch nicht so müde, dass sie von Christus gelassen hätten. Davon ist er in Kapitel 6 auch überzeugt. Aber sie sind in Gefahr. Und deshalb muss er so sprechen. Ihr habt ganz vergessen. Ihr habt schon lange nicht diese Schriftstelle gelesen und euch vor Augen gehalten. Gibt es Schriftstellen, die wir vergessen hätten? Wie lange seit wir bestimmte Schriftstellen schon mal lasen? Wie oft kommen wir auf dieselbe Schriftstelle zurück? Wie oft lesen wir unsere Bibel durch? Wenigstens die Verse, die wirklich wichtig wären für unser geistliches Leben. Lassen wir uns auch da leiten und helfen von Brüdern und Schwestern, die es gut mit uns meinen. Lasst uns bereit sein, Schriftstellen in Erinnerung rufen zu lassen, damit wir nicht ermüden und damit wir den Sinn der Züchtigung erkennen und vorwärts kommen und wachsen in das Bild Jesu. Dies ist das Zweite, worauf der Schreiber hinweist. Er hat auf eine vergessene Schriftstelle hingewiesen, die haben wir betrachtet. Jetzt weist der Schreiber hin auf die Bedeutung der Züchtigung, von der er begonnen hat zu sprechen. Die Bedeutung dieser Züchtigung, die so notwendig ist, damit wir Gott die Treue halten und ihm nicht davonlaufen. Wir sollen ihm nicht aus der Schule laufen. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt Gott euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, derer sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Was ist die Bedeutung der Züchtigung? Das heißt, was bedeutet es, wenn Gott uns züchtigt? Nun, wir haben schon gesagt, es spricht von Liebe, aber wir lernen hier, dass die Bedeutung diese ist, dass wir Söhne sind. Ein Zeichen, meine ich jetzt. Züchtigung ist ein Zeichen davon, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Mir fiel auf, dass wir hier einen weiteren Grund zur Heilsgewissheit haben. Es gibt ja mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist immer die Heilige Schrift. Aber dann gibt es einige unterstützende Gründe. Ein gutes Gewissen und mit der Zeit die Frucht der Gerechtigkeit, die sich zeigt im Leben. Ein sensibles Gewissen. Es gibt verschiedene Hilfen, anhand wovon wir feststellen können, ja, ich bin wirklich ein Kind Gottes geworden. Und wenn wir merken, der Herr ist dabei, uns in die Schule zu nehmen, dann kann das eine weitere Hilfe sein. Ein Trost, ja, ich bin sein Kind. Paul Höflin sagte mir kürzlich, er hätte immer noch einen Satz im Sinn, den Heinz Weber, sein Lehrer, einmal auf der Bibelschule gesagt hätte. Er hätte eine schwere Seelsorgeaufgabe gehabt und da hatte der Frau gesagt, der Furchtbares passiert war, wie sehr muss Gott sie lieben, dass er dieses in ihr Leben führte. Wie sehr muss Gott sie lieben, dass er das zugelassen hat. Ja, ein Zeichen, dass wir seine Kinder sind, dass wir Söhne sind, dass wir zu seinem Hause, zu seiner Familie gehören. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt Gott euch, wie er Söhne behandelt, wie man Söhne behandelt. Denn, jetzt kommt die Begründung, jetzt passen Sie mal gut auf, wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Woran denken Sie? Ich nehme an, Sie denken, ja, das gibt es doch nicht. Das heißt, der Schreiber will sagen, das gibt es doch nicht, dass es einen Sohn geben würde, den der Vater nicht züchtigen würde. Heute können wir uns sehr gut vorstellen, ja, dass es solche Väter gibt. Aber für den Schreiber war das unvorstellbar. Ja. Wo gibt es den? Mit anderen Worten, das war eine unechte Frage. Ja. Das war wieder eine Frage, die deren Antwort selbstverständlich war. Das gibt es nicht. Wo ist er? Den findet man nicht. Jeder Vater züchtigt seinen Sohn. So war das damals. Aber lassen Sie mich die Frage ein wenig anders stellen. Lassen Sie mich aus dieser Frage eine echte machen. Wo, geografisch, ist der Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wo ist er? Ihr wisst. Doch. Oh, ich dachte nicht, dass die Frage so schwer war. Was passiert mit einem Jungen, den der Vater nie züchtigt? Der kommt doch unter die Räder, ja. aus dem wird doch nichts. Ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt, wo ist der heute? Nach 20 Jahren, wie?
In der Gosse.
In der Gosse, ja, das ist klar gesprochen. Lesen Sie mal Psalm 34. Eine gute Parallelstelle, dort irgendwo in der Mitte des Psalms. Wo ist der Mann? Ja. Wo sind die, die Gott nicht lehren darf? Ja. Wo sind die Söhne? Wo sind die, die Gott nicht lehren darf? Die verkommen. Die landen in der Gosse. Die sind für das Leben untauglich. Die sind unbrauchbar von Mensch und von Gott. Das zeigt uns den Wert der Züchtigung. Wir müssen erzogen werden, in die richtige Bahn geführt werden. Das braucht seine Härte. Als Prinz Charles drohte, ein Taugenichts zu werden, hat der Vater ihn wirklich streng angepackt und hat ihn aus der Schule genommen, wo immer er da gerade war, und schickte ihn nach Schottland zu einer sehr harten Schule, wo er wirklich durch die Mühle genommen wurde. Eine Weile sah es so aus, als ob etwas aus ihm geworden war. Nun, er ist aufgewachsen, wurde ein anständiger Kerl. Heute ist er bei der New Age-Bewegung. Das ist aber nicht die Schuld des Vaters wahrscheinlich. Gut, wenn ein Vater das noch tun kann. Ja. Wenn ein Sohn noch zu retten ist. Und solange wir Söhne sind, will Gott uns retten. Retten von dem Untergehen. Pfarrer Schnepel sagt, Gott will nicht, dass wir in unserem Sumpf umkommen. Deshalb züchtigt er uns, damit wir weiterkommen im Glaubensleben, in der Heiligung. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt Gott euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Eine zweifache Frage also. Weiter seid ihr aber ohne Züchtigung, derer sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr ja unecht. Nicht legitime Söhne. Auf jeden Fall ist Gott nicht der Vater. Wer ist der Vater von diesem Jungen? Wo kommt der her? Ja. Gott ist auf jeden Fall nicht sein Vater. Er spricht von unehelicher Geburt. Und es gibt solche, die nennen sich Christen, aber sie sind unehelich geboren. Sie gehen der Züchtigung aus dem Wege, und sie erfahren sie auch kaum. Gott behandelt sie nicht wie seine Söhne. Sie sind es nicht. Wir kommen zu dem dritten Teil, den Versen 9 und 10. Die Verse gehen hier paarweise, bis auf den letzten. Als drittes weist der Schreiber hin auf die Züchtigung irdischer Väter. Nun, wir haben schon gelesen, das gibt es doch nicht, dass ein Sohn nicht gezüchtigt würde. Und wir haben uns gefragt, wenn es das geben würde, wo landet ein solcher Sohn? Aber jetzt wird er etwas deutlicher und zieht dann die Lektionen daraus. So dann hatten wir auch unsere leiblichen Väter. Wir unterstreichen leibliche Väter. Das heißt, so wie wir leiblich auf die Welt, biologisch auf die Welt kommen, hatten wir unsere Väter. Und die wurden uns zu Zuchtmeistern. Das heißt, sie haben uns auch ab und zu gestraft und scheuten sie. Das heißt, wir respektierten sie. Wir wussten um Grenzen des Benehmens. Die wurden uns sehr deutlich gemacht. Sollten wir jetzt nicht vielmehr dem Vater der Geister untertan sein und leben? Ein sehr wichtiges Wort, eine sehr wichtige Frage. Wenn ein irdischer Vater das schon tut, wie viel mehr der himmlische Vater? Wenn der Vater unseres Leibes das getan hat, wie viel mehr nicht der Vater des Geistes? Wir merken, leiblich sind wir noch nicht wiedergeboren, nur unser Geist. Wir sind eigentlich Geister in der Gemeinde Jesu, am Leib Jesu, noch nicht mit einem Auferstehungsleib versehen. Wir sind nur geistlich wiedergeboren. Die leibliche Wiedergeburt kommt noch. Bis jetzt haben wir nur irdische Väter gehabt, noch nicht einen himmlischen Vater, was den Leib betrifft. Aber wenn die irdischen Väter dieses schon gemacht haben, wie viel mehr darf nicht der himmlische Vater das tun? Und wie viel mehr sollten wir ihm dann nicht untertan sein oder uns vor ihm fürchten, unsere Grenzen wissen? An dieser Stelle darf man sagen, Liebe und Furcht sind durchaus vermengbar. Wenn Johannes gesagt hat, Furcht ist nicht in der Liebe, dann nicht in diesem Sinne, sondern in einem anderen Sinne, im Sinne der Angst, dass wir uns fürchten müssten, verloren zu gehen, in dem Sinne nicht. Wir brauchen nicht Angst zu haben, oder wie Paulus sagt, wir müssen nicht denken, dass wir einen knechtischen Geist bekommen haben. Wir sind nicht Sklaven in diesem Sinne, sodass wir Angst haben müssten. Aber wir haben jeden Grund, allen Grund, Gott zu fürchten im Sinne des Respektes. Wir sollten ihn als den Höchsten fürchten. Das heißt, ihn vor allem anderen. Wenn wir Menschen respektieren, uns nach ihnen ausrichten, nach dem Arbeitgeber oder nach der Polizei oder nach gewissen Bedingungen dieses Lebens, die Menschen stellen, wie viel mehr sollten wir dann nicht Gott respektieren? Fürchten heißt, letztlich respektieren, wirklich im Grunde an ihm uns orientieren. Das sollten wir tun, und Gott zeigt uns diese Lebensgrenzen, sodass wir lernen, uns zu unterordnen. Und dann fügt er hinzu, und leben. Mit anderen Worten, wenn Gott die Züchtigung zurückziehen sollte, würden wir sterben. So schlimm ist es mit uns. Wir mögen wiedergeboren sein, aber das Fleisch ist sehr, sehr stark. Und es würde uns den Tod bringen, nach dem Fleisch zu leben, das heißt nach den Launen unseres Leibes. Der Leib lügt uns etwas vor. Wir haben es nicht gut, wenn wir es im Leib nur gut haben. Wir haben es nicht gut, wenn die Sonne nur scheint. Das ist eine Täuschung. Wir werden sterben. Und viele Christen sind schläfrig und krank, weil es ihnen zu gut geht. Sie sind müde zum Gebet. Sie sind müde und sind nicht fleißig bei der Arbeit des Herrn. Es braucht sehr viel, um sie zu motivieren und so weiter. Der Tod winkt. Vorsicht! Wollen wir die Züchtigung willkommen heißen, alle Bemühungen Gottes, uns aus dem Schlaf zu bringen? Machen Sie dieses zu einem Gebet, das Sie immer wieder sagen werden, dem Herrn bringen werden. Herr, wenn ich schlafe, wecke mich auf! Sollte ich schlafen? Wir wissen es ja nicht. Denken wir, die Schlafenden wissen, dass sie schlafen? Die merken das nicht. Die sind unbewusst. Die träumen und wissen nicht, dass sie träumen. Dann wacht man auf. Oh, das war ein Traum. Ja, aber wir dachten, es war die Wirklichkeit. Im Schlummer, so im Halbschlaf, da kann man sich dessen bewusst sein. Aber nicht, wenn man wirklich schläft. Deshalb sollte jeder Christ vorsichtig sein und sich selbst in Frage stellen, und die Möglichkeit in Kauf nehmen, dass er nicht wach ist, dass er schlafen könnte. Wollen wir beten, Herr, wenn ich schlafe, dann wecke mich auf. Lass mich wach sein, hellwach. Leben, Züchtigung dient dem Leben. Aber er wird noch einiges mehr zu sagen haben. Lesen wir Vers 10. Denn jene freilich züchtigten uns, wieder kommt er zurück auf die irdischen Väter und ihre Züchtigung, jene freilich züchtigten uns für wenige Tage, nach ihrem Gutdünken. Was sind schon 20 Jahre oder 15 oder 10 Jahre? Manche hören auf mit 10, 12 Jahren, einige hören schon früher auf. Es braucht ja auch später auch nicht so viel gezüchtigt werden, normalerweise. Das sind wenige Tage im Vergleich zur Länge des Lebens. Und dann sollte man erzogen sein. Ja? Wenn der Schreiber sagt, wenn diese das für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, Sie haben es nicht immer getroffen. Was sie für gut hielten, war nicht immer richtig. Und das wissen wir auch. Wir wissen, dass unsere Väter nicht immer im Recht waren und auch nicht unsere Lehrer, als sie uns straften. Das hat uns damals viel Mühe gemacht. Ein Kind ist sehr sensibel für Ungerechtigkeit. Das schmerzt furchtbar. Der Sinn für Gerechtigkeit ist sehr stark in einem Kind, viel stärker als bei einem Erwachsenen. Aber heute wissen wir, dass nicht nur unsere Eltern geirrt haben, sondern auch wir als Eltern irren können. Aber dann wissen wir, dass unser Vater im Himmel nicht so ist. Und wenn er züchtigt, dann wird er immer das Richtige tun. Nicht nur nach Gutdünken, sondern nach echtem Nutzen. Hier haben wir wieder diesen Ton. Es hat einen Sinn, es hat seinen Wert. Der Schreiber spricht ja in ganzen Versen vom Wert der Züchtigung. Er züchtigt uns aber zum Nutzen. Was ist der Nutzen? Wir haben es eben in Vers 9 gehört. Leben. Wie sagt er es hier? Damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Um leben zu können, muss man heilig sein. Um heilig zu sein, muss man gezüchtigt werden. Und jetzt der letzte Vers und der vierte Hinweis. Er weist hin auf den Wert einer längeren Perspektive. Wir sind so kurzsichtig. Wir haben diese Welt so nah vor Augen. Ich sehe noch den Missionaren von China, der uns erzählt, wenn man ein kleines Geldstück nah genug am Auge hält, dann kann man den größten Berg nicht sehen. Und sie können einen kleinen Rappen, Schweizer Rappen, den es fast nicht mehr gibt. Heute hat man nur noch 5 im Kurs, diese 5 Rappenstücke, aber die sind auch klein genug. Hält man ein 5-Rappen-Stück vor Augen, dann können Sie selbst das Matterhorn nicht sehen. Und hält man diese Welt nah genug vor Augen, dann sieht man den Himmel nicht mehr. Wir sind kurzsichtig. Und Gott will uns die weite Sicht gewähren. Er zeigt uns in Vers 11 den Wert einer größeren, längeren Perspektive. Alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht Freude zu sein. Das heißt, ein Gegenstand der Freude, Grund zur Freude. Jakobus sagt uns deshalb, achtet es bewusst als Grund zur Freude. Das ist schwer. Wir mögen weinen, aber wir mögen wenigstens den Sinn der Züchtigung kennen. Und das hilft dann schon ein wenig über die Traurigkeit hinweg. Alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude zu sein, sondern der Traurigkeit. Das weiß der schon. Entschuldigung, das weiß der Schreiber. Er weiß, dass im Moment wir wirklich traurig sind. Aber wir sollten wissen, dass die Freude in der Zukunft da sein wird. Hernach gibt sie aber eine friedsame Frucht an Gerechtigkeit, denen, die durch sie geübt sind. Wir sind von zu Hause aus streitsüchtig, weil wir ichsüchtig sind. Stellen Sie sich vor, wir leben in einer Welt, wo jeder einzelne Mensch König über alle anderen sein möchte. Und da soll es Frieden geben? Jeder von uns möchte obendrauf sein, ja? Wir hatten eine Freiluftversammlung vor vielen Jahren, mit einem dafür hergerichteten, gebauten LKW. War so gebaut, dass die eine Seite, die eine Wand rauskam als Plattform und dann hatten wir alles fertig, Lautsprecher und alles. Und dann konnten wir auf den Marktplatz gehen und evangelisieren. Und dann haben wir das Wort Gottes verkündet und nach einer solchen Versammlung kommt einer auf mich zu und in aller Ehrlichkeit sagt er, ich möchte auch einmal da draufstehen und den Leuten sagen, wo es lang geht. Dann dachte ich, das muss doch schön sein, da oben zu stehen und den Leuten sagen, was sie tun sollten. Ja. So war das allerdings nicht ganz gemeint. Aber dann machte sich das menschliche Herz so einfältig kund, nicht wahr? So ist jeder von uns. Wir möchten irgendwie auf einem Podest stehen und den anderen allen sagen, jetzt macht ihr das und jetzt macht ihr das. Jeder von uns möchte Diktator sein. Und wenn sie das nicht zugeben, dann haben sie noch einiges zu lernen. über sich selbst. Jeder von uns möchte im Grunde König sein. Wir genieren uns, weil wir schon ein wenig gelernt haben. Inzwischen ist Abel in der Ewigkeit von seinem Bruder dorthin geschickt. Inzwischen gibt es Regierungen, die es damals nicht gab. Und es gibt Polizei und so weiter. Und wir haben gelernt, uns vorsichtig umzuschauen, ja, bevor wir etwas machen. Wir wissen, das hat Konsequenzen. Aber nehmen Sie einmal alle diese Hemmungen weg. Wir haben alle das Herz eines Kains. Wir möchten bestimmen. Und wenn es uns nicht passt, dann möchten wir aus Ärger es uns mit Gewalt so herrichten, wie es sein sollte. Wir sind nicht friedsam, aber wenn wir gezüchtigt werden, dann werden wir friedsam. Und es entsteht eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, dessen, das richtig ist, das den Vorstellungen Gottes entspricht, seinem Gesetz entspricht, seinen Liebesvorstellungen. Jetzt haben wir drei Begriffe gehabt, die synonym gebraucht werden. Vers 9, Leben. Vers 10, Heiligkeit. Vers 11, Gerechtigkeit. Die liegen auf einer Linie. Die Züchtigung will uns zum Frieden und zur Gerechtigkeit bringen, damit wir heilig sind, damit wir leben können. Gehen wir der Züchtigung aus dem Wege oder achten wir sie gering und als überflüssig? Ist die Züchtigung für uns etwas Überflüssiges, dann werden wir ungerecht, unheilig und sind auf dem Weg des Todes. Es gefällt manch einem sein Weg wohl, sagt der weise Salomon. Aber das Ende davon ist der Weg des Todes. Wir haben den Weg des Lebens kennengelernt. Wir haben Jesus lieben gelernt, unseren Vater im Himmel. Und alle von uns, glaube ich, haben schon gelernt, dass die Züchtigung ihren Wert hat. Wollen wir nicht davon lassen? Wollen wir das Auge, wie es in Vers 2 hieß, weiterhin gerichtet halten auf Gott, auf unseren Herrn Jesus? Und wollen wir nicht zu sehr auf die Peitsche schauen? Auch nicht zu sehr auf das andere, das uns bannen möchte an Schönem in dieser Welt? Wollen wir das Auge auf Jesus gerichtet halten, damit wir weder in guten Tagen noch in bösen Tagen, unangenehmen Tagen stolpern und den Weg des Todes beschreiten könnten? Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir sind des Lebens unweise. Wir wissen nichts im Grunde. Wir denken, wir wissen so viel, aber du bist es, der weiß, was das Beste für uns ist. Es ist so leicht und einfach, an einem ruhigen Abend hierüber zu sprechen. Aber wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, wovon der Schreiber spricht, und wir wissen, es wird weiterhin so kommen. Und je weiter wir in deiner Schule sind, je schlimmer kann es werden, bis wir von dieser Welt ganz entwöhnt werden und wir die Begegnung mit dir nur noch begrüßen. Herr, wir wollen uns alles weniger lieb werden lassen als dich. Wir wollen es zulassen, Herr, dass du es so führst, dass wir dich noch mehr lieben lernen. Hilf uns, Herr, die Züchtigung nicht für überflüssig zu erachten. Amen.